Hallo, herzlich willkommen bei Let's Talk About Cancer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Karin Abel. Ich hatte den lieben Nils zu Gast. Er ist 40 und lebt erst seit einem Jahr mit der Diagnose Adenokarzinom metastasiert in die Pleura, eine sogenannte Pleurakarzinose. Es ist beeindruckend, welchen Weg er durch viel Eigeninitiative in dieser kurzen Zeit gegangen ist. Unter anderem hat er wie ich einen Podcast gestartet. Und wir sehen uns nicht als Konkurrenten, sondern als gegenseitige Ergänzung an. Verfolge unser Gespräch und ziehe dir bitte die Informationen heraus, die dir weiterhelfen. Let's talk about Lungenkrebs. Vielen lieben Dank, lieber Nils, dass du dich als erster Mann getraut hast, mit mir über deine Erkrankung zu sprechen. So, herzlich willkommen bei Let's Talk About Cancer. Heute freue ich mich nochmal ganz besonders, weil ich mal einen Mann zu Gast habe, der leider auch an Lungenkrebs erkrankt ist. Das ist der liebe Nils. Und Nils, du kennst auch nicht meinen Podcast. Und ja. Weißt, dass man sich am Anfang lieber selbst vorstellt, weil du kannst einfach am besten über deine Geschichte erzählen. Leg los, ja. Bitte.
Ja, genau. Also ich bin Nils. Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich an Lungenkrebs erkrankt bin. Also es ist genau ein Jahr. Also du erwischst mich tatsächlich kurz vor dem Jubiläum. 28.10. habe ich die Diagnose bekommen, also 22. Da war ich noch 39 Jahre alt, jetzt bin ich 40. Ja, und eigentlich hat mich das auch ziemlich unvorbereitet getroffen. Also es war so, dass ich Rückenschmerzen hatte und ich sag mal nicht wirklich fit war. Da habe ich leider viel Zeit verloren, irgendwie so ein, ich sag mal, ein halbes Jahr beim Hausarzt, der mich immer wieder einrenken wollte, weil er das ziemlich so als muskuläres Problem gesehen hat. Und naja, habe dann selbst gesagt, ich will aber zum Orthopäden, also ich will jetzt weiter, ich will was tun. Hat auch auf die Überweisung dann geschrieben, Patientenwunsch, also der war nicht ganz so kooperativ. Naja, dann ging es los, MRT, CT. Weil man also auf dem MRT schon gesehen hat, da sind irgendwie so weiße Fussel auf der Lunge. Man konnte sich das gar nicht so erklären. Hatte kurz vorher auch eine Covid-Infektion. Und man hat so gedacht, das wäre, ja, ich sag mal, so ein, ja, eine abklingende Lungenentzündung, abklingendes Covid. Man hatte ja auch keine Erfahrung mit Covid, das war das Blöde. Also die haben in diesen MRT- und CT-Besprechung tatsächlich auch viele Kollegen dazugeholt, die dann gesagt haben, na, weiß ich auch nicht, nee, Krebs ist das nicht, das muss irgendwas anderes sein. Naja, dann ging es weiter, Bronchoskopie, war auch nichts. Und dann kam es zu einer Biopsie am Rippenfell. Und ich bin also ins Krankenhaus gegangen mit dem Wissen, jetzt wird eine Biopsie gemacht. Und wenn die Biopsie durch ist, dann weiß ich, was es ist. Also die hatten eine Immunkrankheit, eine Pilzinfektion, ja, after Covid, irgendwie sowas auf dem Schirm. Mhm. Krebs irgendwie nur so an vierter, fünfter Stelle gefühlt.
Okay, krass.
Ja. Ja, und dann bin ich aufgewacht den nächsten Tag oder denselben Tag. Das war natürlich nicht so ganz so doll mehr in meiner Erinnerung, weil ich hatte eine Morphiumschmerzpumpe dran. Eine Drainage, weil es wurde eine Pleurodese gemacht. Und ein Arzt, der gesagt hat, es ist wahrscheinlich bösartig. Also reingegangen in die OP, ich will eine Biopsie machen lassen und rausgegangen mit Krebsdiagnose und Pleurodese. Ne? Also das war.
Und du warst im Lungenfachzentrum, gell? Du warst ja bei ganz normalen, in Anführungsstrichen, Ärzten oder im normalen Krankenhaus.
War ein Lungenfachzentrum, aber anscheinend auf eine, ja, noch auf dem Rücken eines Arztes, der gar nicht mehr da war. Also die Expertise ist in Rente gegangen.
Okay.
Ohne, dass ich das gewusst habe. Ich bin aber natürlich, muss ich auch sagen, jetzt bin ich Fachmann in Sachen Lungenkrebs. Zu der Zeit habe ich es aber gar nicht für Lungenkrebs gehalten. Also ich bin jetzt nicht losgegangen, habe gesagt, ich möchte in eine Lungenfachklinik, sondern wo es in, ich sag mal, Wohnortnähe die nächste Klinik, die so eine Biopsie durchführen kann. Mhm. Weil ich bin ja von einer Biopsie ausgegangen, gar nicht von dem, was dann kam. Ne?
Ja, natürlich nicht, wie wir alle, gell?
Ja,
du bist ja auch noch recht jung, gell? Du bist Ende 30, oder?
Diagnose war ich 39, nee, ich bin schon 40, hab auch die 4 vorne, Aber ich glaube, das ist noch relativ jung, ja.
Das würde ich auch als jung einschätzen bei Lungenkrebs oder Krebs.
Ja, gerade bei Diagnose, ne? Also die haben tatsächlich dann zu mir gesagt, ja, regel deinen Kram, fahr noch mal in Urlaub, das ist palliativ, das ist Endstadium, also 4. Ja, also das war so nach dem Aufwachen auch so die Ansage, ne?
Echt? Aber die können doch nicht, die haben Lungengewebe entnommen. Ich meine, du musst ja auch erstmal feststellen, ob du metastasiert bist. Erzähl doch mal genauer. Also, wie gesagt, wir werden ja alle ins kalte Wasser gesprungen, springen ja alle ins kalte Wasser. So, auf einmal stehst du da, oh, Diagnose Lungenkrebs. Krebs ist eh schon schlimm. Lungenkrebs ist nochmal, sage ich mal, schlimmer oder extremer, weil man das alles doch sehr mit dem Rauchen verbindet oder man hat irgendwie, was weiß ich, im Bergwerk oder ähnliches gearbeitet. Man weiß ja gar nicht, dass man jung sein kann und Lungenkrebs bekommt. Also so ging es mir. Wie bist du denn auch gerade als Mann, interessiert mich, wie bist du dann weiter vorgegangen? Also wie hast du darauf reagiert?
Ja, also erstmal geht man natürlich irgendwie erstmal so zwischen Himmel und Hölle. Also jetzt im Nachhinein, ich habe alles gemeistert, ich habe eine neue Klinik gesucht und bin ja, wie gesagt, mit dir auch ziemlich aktiv bei Zielgenau und, und. Aber in dem Moment, als die Diagnose kam, warst du zwischen, ja, regel ich jetzt meinen Kram, also erben und weiß ich was, oder greife ich jetzt voll an? Also da bist du, ja, ich sag mal, wie so ein Pendel, was hin und her schwenkt, ne? Du bist dann total durcheinander. Und ja, ich habe mich dann dafür entschieden zu kämpfen und zu sagen, nee, Leute, irgendwie ist das hier nicht das richtige Krankenhaus, irgendwie ist das, sind das nicht die richtigen Ärzte, irgendwie ist das nicht die richtige Behandlung. Ich muss weiter. Und habe dann tatsächlich so, ich glaube, 10 Kliniken angeschrieben und das, was ich hatte, denen geschickt. Und das war auch gut, dass ich 10 genommen habe. Also im Nachhinein sage ich natürlich meinen Zuhörern immer, bitte nicht. Also nicht so viel. Aber mich haben tatsächlich auch 5 abgelehnt. Also 5 haben gesagt, geh doch wieder zurück zu deinem Krankenhaus, du bist doch gut aufgehoben. Also deswegen, ja, hätte ich nicht so viele angeschrieben. Vielleicht, ja, hätte das mich doch runtergezogen, ne? Wenn dann alle sagen, nö, es ist, wie es ist, ne?
Ja, hinterher ist man ja immer schlauer. Aber
Ja.
welche Klinik oder wie, was hat dich dazu bewogen? Also ich höre es raus und ich weiß es auch. Du kommst aus Norddeutschland, ich bin ja eigentlich auch eine Norddeutsche. Ich komme aus Oldenburg. Und Oldenburg hat ja zum Beispiel auch in Pius, ist ja auch eine renommierte Klinik. Ich weiß nicht, wie weit du von da aus wohnst. Also du hast dich für welche Klinik denn entschieden? Oder darf man das
Ja,
sagen?
das darf ich leider noch nicht sagen, weil da tatsächlich noch ja, ein Rechtsstreit offen ist. Ja, genau. Also tatsächlich die Pleurodese habe ich ja nicht in Auftrag gegeben und hätte ich auch nicht gemacht. Ich hätte abgewartet, bis tatsächlich die Mutationsanalyse durch ist und hätte dann gerne selbst entschieden, was los ist. Deswegen kann ich den Namen noch nicht sagen, aber Herrn Dr. Griesinger in Oldenburg kenne ich jetzt auch. Den kannte ich aber da noch nicht. Also ich bin tatsächlich an die Klinik gegangen, die Wohnort am nächsten ist. Ja, und habe einfach, mein Lungenfacharzt hat mich dahin überwiesen, bin dem einfach gefolgt, ne? Weil ich dachte auch, wie gesagt, eine Biopsie, ja, da brauche ich jetzt nicht bis nach Heidelberg fahren, so stumpf gesagt, ne? Also.
Haben Sie denn auch schon die moderne Mutationsanalyse in dem Krankenhaus gemacht? Im ersten haben Sie davon gesprochen schon? Oder wie war das?
Genau, gesprochen, nicht wirklich. Sie haben die in Auftrag gegeben, das war unser Glück. So haben wir
Ja.
Zeit gewonnen. Ich konnte am zweiten Krankenhaus dann sofort die Mutationsanalyse auswerten lassen. Das haben sie getan, das muss man denen auch zugutehalten.
Absolut.
Aber sie haben in der Diagnose und in dem Gespräch immer nur, ich sag mal, ziemlich düster gemalt. Ich wusste in dem ersten Krankenhaus nichts von TKIs und sonstigen, sondern es war nur die Frage der Zeit, wann ich jetzt mit der Chemo anfange oder ich operiert werden soll. Also die wollten mir da die Pleura dann abziehen und weiß ich was. Also ja, das war also nicht so, was soll ich sagen, tatsächlich nicht so vertrauensvoll. Das hat man irgendwie gemerkt, ne? Bin ich eher so meinem Herzen gefolgt, wenn man das so sagen darf. Ich wusste, irgendwas läuft hier nicht richtig. Also
Ja.
irgendwie, ja.
Das ist gut,
Ja.
weil, aber jetzt verstehe ich nicht, die haben eine Mutationsanalyse gemacht, so eine Geschichte habe ich schon mal gehört oder kenne ich von der Michi. Und dann wollten sie, wollten sie, das wird ja eingeschickt, das dauert ja bis zu 3 Wochen, also bei mir dauert es 3 Wochen, aber wollten die in der Zwischenzeit eine Chemo machen oder wieso haben die denn sofort von der Chemo gesprochen, obwohl die ja von einer Mutationsanalyse gleichzeitig gesprochen haben?
Ich glaube,
Das
die
verstehe
Problematik war, dass ich da nur mit dem Thorax-Onkologen gesprochen habe.
ich.
Und da war sehr auf Operation. Und bei Pleurakarzinose ist so eine OP ja ziemlich kompliziert. Das wurde so medikamentös, wurde es gar nicht so groß besprochen. Ne? Da war dann wirklich der Informationsgehalt wirklich gering. Es gab keinen Plan, dass ja das, was ich heute auch oder was mich heute hochhält, heute habe ich für mich selber einen Plan A, B, C, D. Ne? Und so ein Weg, so eine Route, die man ja haben will. Man will ja gar nicht, das Schlimmste, was man als Krebspatient hören will, ist ja, es gibt keinen Plan oder wir haben keinen Plan mehr. Und dieser Plan, der wurde mir da gar nicht so offenbart. Also deswegen. Und in den nächsten Krankenhäusern, die ich dann angeschrieben habe, war auch sofort, also die dann positiv sich gemeldet haben, ja, und du brauchst dann auch eine PET-CT, das ist so die Eintrittskarte zu uns, ne, damit wir sehen können, ob Fernmetastasen da sind, ob überhaupt OP möglich wäre oder was jetzt für ein Medikament und so weiter und so fort. Und das wurde in diesem Krankenhaus auch gar nicht gemacht. Also es gab auch gar kein PET-CT, was ich dann weiterschicken konnte. Ich sag mal so, die Organisation bzw. die Kommunikation mit dem Patienten war da einfach nicht gegeben. Also, ja.
Das ist das große Problem, ne? Das, was wir alles haben. Also sagen wir so, ich war besser versorgt, Gott sei Dank hier in München, aber die Kommunikation lief bei mir auch total falsch. Also ganz ehrlich, auch beim Zweitgespräch, was ich dann angefordert habe, nach zwei weiteren Zweitmeinungen, war dann besser, aber Diagnoseübermittlung war für mich auch eben nicht palliativ. Keiner hat dir gesagt, dass junge Menschen daran erkranken. Keiner hat gesagt, dass deine Überlebungsmöglichkeiten eigentlich relativ hoch sind oder man kann es ja auch positiv verpacken. Also man steckt nicht drin, man kann nichts vorausschauen, aber dass die Forschung immens weiter fortgeschritten ist, das hat mir auch keiner gesagt. Also das habe ich mir auch alles selber beigebracht.
Nee,
Das
da
ist ja
sprichst du auch was Gutes an. Also ja, dieses Wort Palliativ, was du eben sagtest, ne? Das wurde mir auch gesagt und das hat natürlich in meinem Kopf eigene Bilder aufgemacht. Also man hat mir das Wort Palliativ nicht erklärt. Man hat nicht erklärt, dass es auch eine Langzeittherapie sein kann, dank der neuen Medizin, was du ja eben meintest. Das hat man mir überhaupt nicht gesagt, sondern es ist Palliativ, regeln Sie Ihren Kram. Und da sind natürlich so Sachen, ich habe meine Uroma mitbekommen, ich habe meine Oma mitgepflegt und mein Stiefvater, also da ging so eine ganze Familienhistorie in meinem Kopf los und die Bilder, die dazu gehörten, ne? Also wir haben meine Oma, damit sie zu Wetten, dass mit teilnehmen kann, ich sag mal unter Morphium die Treppe hoch und runter getragen mit einem Stuhl, ne? Also solche Bilder, die kamen dann hoch, weil das einfach schlecht kommuniziert wurde. Das wurde einfach palliativ, bumm, aus. So, das, ja, und ich glaube, das ist so ein, was wir beide ja auch machen. Wir versuchen, das ja in die Welt zu tragen, dass palliativ anders aussehen kann, so wie wir beide aussehen halt. Und auch solange du schon durchgehalten hast, du bist ja auch für mich auch ein Vorbild, weil ich bin jetzt ein Jahr habe ich geschafft. Und ja, möchte das natürlich auch mindestens so lang schaffen wie du, ne? Also,
Ach,
ja.
zumindest du, ich habe das. Du bist jetzt Nummer 3 für den Lungenkrebsmonat. Ich habe das vorherige Podcast-Interview ist ein Wahnsinn. Das wirst du dann auch hören, weil alles ist möglich, sagen wir mal so. Und die Forschung. Also bei mir war es auch die Forschung. Ich habe schon alles ausprobiert. Du machst ja auch, erzählst ja auch von dem ganzheitlichen Weg in deinem Podcast. Das kannst du jetzt mal persönlich erzählen, so Step by Step. Nachdem du jetzt die Krankenhäuser angeschrieben hast, wie ging es dann weiter für dich? Weil du hast es ja schon erwähnt und du bist jetzt innerhalb von einem Jahr weiter als je zuvor, sage ich mal. Bei mir hat es länger gedauert. Ich habe erst nach 1,5 Jahren mit dem Podcast und den ersten Lungenkrebskranken habe ich erst vieles realisiert und mich damit auseinandergesetzt, aber vorher noch nicht. Da bist du ja ganz straight gewesen. Erzähl doch mal, wie ging das weiter nach diesem Palliativschock, den wir ja alle oder wir Metastasierten alle haben, weil die Bilder kenne ich ja auch.
Ja, genau. Das sind so Bilder, die man im Kopf hat. Und dann musst du halt irgendwie dieses Pendel so umschlagen, dass du sagst, jetzt geht's voran. Also du musst ja den Mut haben, beziehungsweise ja, irgendwie die Überzeugung haben, dass diese Ärzte jetzt nicht das Richtige für dich sind. Und das hatte ich dann und habe dann halt die Kliniken angeschrieben und die mir geantwortet haben, muss man auch sagen. Manche Ärzte dabei, die samstags, sonntags mir E-Mails geschrieben haben, mich angerufen haben, da hatte ich gleich sofort ein ganz anderes Feedback. Ja, da habe ich mich für eine Ärztin entschieden, die aus oder in einem Krankenhaus in Georgsmarienhütte arbeitet. Die hatte, ja, sie war einfach sympathisch und empathisch. Und dann habe ich mich für sie entschieden, weil sie auch gleich einen Weg ABC für mich hatte.
Ja,
Also das war
super.
auch so. Sie hat gesagt, pass mal auf, Herr Glaubke, wir haben dies, das und jenes, wir können noch so viel machen, also da ist noch lang nicht Ende. Ja, und das war natürlich das, was ich hören wollte. Und dafür habe ich mich dann entschieden. Genau, dann bin ich nach Georgsmarienhütte immer gefahren. Mit der arbeite ich heute auch noch zusammen. Ja, dann kam es dazu, dass ich mich auch in eine Studie mit reingebracht hat. In dieser Studie gab es eine Liquid Biopsy. Dann wurde noch herausgefunden, dass ich eine BRCA2-Keimermutation habe. Also, dass das Ganze familiär ist. Dann auch die Erklärung, Karin mit meiner Oma und Uroma. Also, das hat dann auch alles Sinn ergeben. Da sind wir auch gerade bei, das praktisch familiär aufzuräumen, sage ich mal, jetzt auch meine Mutter, meine Tante zu testen.
Stopp.
Ja.
Kann man dieses BRCA2, das ist ja dieser, ja, den kennt man von Brustkrebs, ist sehr bekannt. Kann man das in der Mutationsanalyse feststellen oder muss man da weitergeben? Na, eigentlich in der
Ja,
Mutationsanalyse.
genau. Mutationsanalyse
Interessant.
ist aber nicht Standard gewesen im ersten Krankenhaus. Das Panel war zu klein. Da war
Ja.
BRCA nicht mit bei. Und das habe ich jetzt so über meine Webinare, die ich so besuche, gelernt. Erst jetzt wird dieses Breast Cancer 2 auch mit Lungenkrebs in Verbindung gebracht.
Oh
Also
mein.
tatsächlich, ja, genau. Also das ist jetzt auch wieder nur Hörensagen, aber es
Ist
soll,
interessant für
ja.
mich, weil ich habe ganz viele Krebsfälle auch in der Familie. Ich dachte ja auch erst, es wäre früher vererbt. Das ist
Ja.
vererbt, aber das könnte bei mir auch eine Rolle spielen. Ist nicht bei jedem so, aber es ist ein interessanter neuer Ansatz. Muss ich mich auch noch schlau machen. Danke
Sind
für
auch gar
den.
nicht so wenig, Karin. Also einer von 500 oder eine von 500. Also das
Okay.
ist jetzt.
Ja, davon redet keiner. Das kennen wir alle vom Brustkrebs, ne? Es ist
Ja.
interessant.
Ja, bei Männern ist das zum Beispiel auch Prostata, Hautkrebs, Pankreas und ja, wie gesagt, Lunge. Ich habe so eine Studie gesehen, ich glaube mit 7000 Leuten und die Lungenkrebs hatten und da hatten 15% von BRCA2. Also mehr als diese 0,2%. Ja, sehr interessant. Also ich
Ja.
glaube auch, das ist ja auch, was jetzt so kommt. Du kennst das ja irgendwie, gefühlt kriegt man alle 4 Wochen einen neuen Newsletter, welche neuen Medikamente es gibt, Gene, die gefunden werden, Genmutationen und so weiter. Also ich glaube, das ist auch so meine Hoffnung, je länger man durchhält, je mehr kommt noch, ne?
Ja,
Also.
sehr, sehr schnell. Ich lebe ja jetzt auch nur, also in Anführungsstrichen, das klingt jetzt ein bisschen zynisch. Aber nach dem 6. Jahr ist man schon geläutert, weil das Medikament, das Zweitmedikament, weil ich habe eine Zweitmutation, MET, gibt es erst seit letztem Jahr, ist es erst auf dem Markt, gell?
Oh.
Also zielgerichtete Medikament. Also ganz ehrlich, das sind so Sachen. Und so hangelt man sich immer weiter.
Du bist ja über die 5 Jahre hinweg. Hast du immer noch große Angst vor den CT-Untersuchungen? Also ist es bei dir immer noch so ein Respektbaustein wie bei mir? Also bei mir ist, ich habe sehr viel Respekt und viel Kopfproblematik vor CT-Untersuchungen, muss ich sagen. Hört das irgendwann auf?
Jeder Mensch ist anders. Ich,
Ja.
durch meine Lebenserfahrung habe ich gemerkt, weil ich habe sehr viel reflektiert oder reflektiere auch immer noch, habe ich eine Grundresilienz. Also am Anfang, klar, das war noch alles so, da warst du noch wie erstarrt. Ich weiß gar nicht, wann es anfing. Ich bin auch immer allein zu den Untersuchungen gegangen, mache das auch noch so, vor Corona auch schon. Ich habe mich sehr mit dem Tod auseinandergesetzt, ganz ehrlich. Also bewusst, ne? Also nicht diese Schockstarre am Anfang, sondern mit dem Sterben. Ich gehe auch einen spirituellen Weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja auch durch Schicksalsschläge, ist es ja oft so. Und nein, ich habe keine Angst. Also ich habe keine Angst. Ich
Ja,
habe
das ist.
eher Ich habe eher gelernt, ich überlege jetzt schon, ob ich darauf verzichte manchmal. Ich habe es ja alle 4 Monate gehabt bis zu den ersten Progressionen, weil ich jetzt festgestellt habe, mein letzter Progress war ja 2 Wochen, nachdem ich den Jakobsweg gegangen bin. Und es ging ja super. Also ich habe es in meinem Körper gespürt und keiner wollte mir glauben und keiner wollte ein CT mit mir machen. Und dann denkst du, wenn es mir jetzt gut geht, ich habe wieder ein, mit Verlaub SCH Sommer hinter mir. Immer im Sommer bin ich im vollen Progress, aber ich lebe und mir geht es wieder super. Sag, muss ich jetzt die Untersuchung schon wieder machen? Warum eigentlich? Warum muss ich mich immer bestrahlen lassen? Ich merke schon, wenn es nicht stimmt, weißt du? So bin ich gerade.
Ja, wenn du auch wieder dein Körpergefühl erlangt hast, ist das eigentlich das Beste, was du machen kannst.
So sehe ich
Also
es
ich
auch.
hab im Moment kein Körpergefühl oder noch nicht wieder erlangt. Also bei mir ist jedes Ziehen von der Pleurodese ist gleich eine Metastase. Also ja, ich habe es noch nicht wieder erlangt. Deswegen macht mir das eigentlich Mut, wenn du davon erzählst. Ja, das ist
Ja, ich
schön.
kenne das aber auch. Natürlich bin ich bin so, also wenn sind mir also angeeignet, wenn ich, bei mir zieht es auch, ich hatte ja noch eine Pleurodese letztes Jahr oder vorletzt vor anderthalb, dass wenn ich da Schmerzen habe, dann kommt sofort die Angst hoch und dann gehe ich in die Angst rein und dann verfliegt es auch meist wieder, weißt du? Das ist halt so meine mentale Technik, die ich dann habe.
Ja, ich gehe dann auch also viel spazieren vor den
Ja.
Untersuchungen. Also ich merke das für mich selber, was ich dann tun muss, ne? Oder wie gesagt, du hast es ja schon angesprochen, meine Heilpraktikerin, wo ich einmal die Woche bin für 2 bis 2,5 Stunden ungefähr, die ich dann auch genau so lege, dass vor den CT-Untersuchungen, nach den CT-Untersuchungen, nach Arztgesprächen, ich auf jeden Fall einen Termin mit ihr habe. Entweder fallen wir uns in die Arme, denke ich mir dann, oder ich kann sofort besprechen, was los ist, ne? Also, was mich betrifft.
Entschuldigung, das ist deine Psychoonkologin, kann man fast sagen. Oder hast du noch einen Psychoonkologen?
Nee, genau, sie ist alles in eins. Also, sie macht
Ja.
psychologische Gespräche eine Stunde. Dann ist danach 1 Stunde oder 1,5 noch Massage wegen der Pleurodese und Akupunktur. Also, wir machen auch noch Akupunktur, viel TCM. Also, viele traditionelle chinesische Medizin dann. Ja, genau, aber das ist so wirklich mein Fels in der Brandung, muss man schon sagen. Also neben meiner Freundin natürlich, ist sie aber so ein Ort. Also das ist, musst dir vorstellen, eine kleine Holzhütte mit einem Ofen drin und es riecht überall nach Kräutern. Ja, das ist dann praktisch so unser Ort, ne, wo ich dann meine Ängste oder auch, ja, ich sag mal, Wünsche äußern kann. Also es war auch so, dass ich mit ihr zusammen gesagt habe, ich habe immer zu viel Studien gelesen, ne, am Anfang. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, und Durchschnittslebenszeit ist 24 Monate oder 18. Und wenn ich das habe und dies habe und je tiefer ich eingestiegen bin, ich habe auch noch TP53 und so weiter und so fort, je mehr wusste ich. Und dann haben wir uns aber darauf geeinigt, dass wenn 0,1% überleben, also nur unten ein kleiner Strich ist, der nicht aufhört, sondern immer weitergeht, dann ist diese 0,1% dann halt Nils Glaubke. Und ja, wenn es eine Hoffnung gibt und es einen gibt, der überlebt, ja, dann will ich das sein, ne?
Ja,
Also,
aber noch mehr. Ist nicht jeder in der Statistik.
ja,
Ja, das ist
nee.
so typisch Mann, ne?
Ja.
Erstmal mit dem Verstand rangehen und
Genau.
man merkt so, glaub nie einer Statistik.
Genau. Aber das ist, was ich gerade sagte, Karin, das war der Anfang, ne?
Ja, also wenn da stehen würde, das ist ja so ein Mixmax von allen. Das ist ja ein Durchschnittswert sozusagen. Und der sagt ja gar nichts aus. Und jeder Mensch und Körper ist einfach anders. Und ich glaube, da bist du auch schon drauf gekommen, auch mit deiner Heilpraktikerin, wie das Mentale, wie wichtig das ist. Ich meine, die Garantie gibt es nie, aber es kommt immer darauf an, wie man damit umgeht oder was kann ich selber tun und wie unterstütze ich meinen Körper. Das sind, glaube ich, auch wichtige Ansätze, die es in der Schulmedizin halt nicht gibt. Also noch nicht oder noch nicht viel, sagen wir mal so. Die müssen wir uns ja selber holen, eben wie durch Heilpraktiker oder irgendwelche Menschen, die damit umgehen können und uns begleiten. Ich habe zum Beispiel eine Hospizhelferin.
Finde ich gut.
Ich war schon mit der Heilpraktiker durch oder nicht durch, das klingt so, sondern ich war schon bei manchen, auch ganzheitlichen Onkologen, aber mich hat nie jemand richtig aufgefangen, indem er mich so wahrgenommen hat, wer ich bin, weißt du? Also, und das macht deine Heilpraktikerin wahrscheinlich. Und das ist ein ganz wichtiger Ansatz, denke ich.
Ja, man muss auch, das ist ja wie beim Psychologen oder bei Ärzten, dass die erstbeste Heilpraktikerin oder der erstbeste Arzt sofort funktioniert, ist ja auch, wäre ja auch nur Glück. Vielleicht muss man auch mal zwei, drei ausprobieren, ne? Sowas bei meinen Ärzten, das war auch nicht meine erste Heilpraktikerin, sondern auch die zweite. Ja, genau, man muss dann den Mut haben zu sagen, nee, das ist nicht der richtige Weg. Also die Idee war schon gut, aber ich stoppe jetzt hier nochmal, gehe nochmal links oder rechts und wähle einen anderen Weg, aber ich muss ja nicht aufhören, den Weg zu gehen. Ich kann ja, nur mal ein paar Kurven machen, ne? Das ist genau, was du jetzt ja auch durchlebt hast im Sommer. Der Weg ist nicht zu Ende, aber du musst halt nochmal eben eine kleine Schleife drehen oder dir nochmal neue Gedanken machen, ne? Auch nach 5, 6 Jahren, ne?
Ich bin im sechsten Jahr, ja.
Genau, ja. Ich verfolge ja deinen Podcast oder dich ja auch. Also das ist ja auch, man ist irgendwie in so einer Community und man ist immer zusammen. Also ich lerne jetzt immer mehr Leute kennen. Wie du schon sagst, ich bin ja nicht lange dabei. Den Podcast bei uns gibt es erst 5 Monate. Deswegen, ich lerne immer neue Leute kennen, aber bin natürlich heiß drauf, solche langen Überlebenszeiten zu hören, ne? Das
Ja.
motiviert ungemein, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Gott sei Dank hat sich jetzt so eine Krebs-Community gebildet und wird immer größer. Also das war vor 6 Jahren noch nicht so, würde ich mal behaupten. Und gerade so die letzten Jahre hat sich das geändert bei Instagram. Und was für mich immer wichtig ist, also was ich ja so früh angefangen habe, ich habe ja schon mich auch ganzheitlich beschäftigt und ich habe so viele Bücher gelesen, auch über Menschen oder über mentale Sachen, die einfach Selbstgeheilt sind, die es in der Schulmedizin nicht gibt, die immer so, ja, Zufall, als Zufall klassifiziert werden und was ja gar nicht so ist. Es ist kein Zufall. Und dann höre ich mir auch immer oder habe immer wieder von Leuten gehört oder im YouTube gibt es genügend Beispiele, die sich wirklich selbst geheilt haben. Ne? Also alles ist möglich, definitiv.
Das glaube ich auch. Also ich glaube, da haben wir auch das gleiche Buch gelesen. Da ist auch jemand nach Brasilien gegangen, ne? Hat immer nur Obst gegessen und
Von
sowas.
der Kelly Rowland heißt die, glaube ich, ja, das habe ich auch
Ja.
unter anderem gelesen. Ja.
Ja, natürlich, ich verschlinge auch alles, aber ich glaube tatsächlich, ja, was du auch eben schon, glaube ich, gesagt hast, ist, der Kopf ist entscheidend, ne? Also ich glaube ganz fest daran, wenn ein Arzt dir sagt, du stirbst in einem Jahr oder du stirbst in 4 Monaten und du das für Wirklichkeit, für gegeben annimmst, dann wird das auch passieren. Aber wenn du selber sagst, nee, nee, Leute, so schnell stirbt sich das nicht und wir wollen mal gucken und natürlich dann deinen Körper unterstützt, ne, mit Bewegung und dem richtigen Essen und Trinken, dann glaube ich auch, dass man viel, viel für sich selbst tun kann.
So gut ausgedrückt, viel, viel für sich selbst tun kann, weil eine Garantie gibt es nie. Und jeder Mensch ist ja auch anders. Und deswegen kann man nicht sagen, wenn du das machst, heilst du. Es gibt eine Tendenz, aber wenn man sich auf so Positivbeispiele besser konzentriert, ist genauso wie du gesagt hast, und da fiel mir auch geradezu ein, ich glaube, wir sind auch eine andere Generation oder gerade die Jüngeren. Es ist nicht mehr dieser Gott in Weiß, sondern wir hinterfragen mehr. Und durch das Internet auch können wir uns ja viel schlauer machen. Manchmal ist es gut, eben immer mit diesen blöden Statistiken, aber manchmal ist es halt auch gut. Die Mischung macht's. Aber das müssen wir eigenverantwortlich einfach lernen. Und du hast es ja recht schnell gelernt. Ich sag mal, im ersten Jahr schon.
Ja, ich habe das auch in meinem Podcast gesagt oder in unserem Podcast. Sind denn von 10 Tischlern auch 10 Tischler gleich gut? Also dann, ne, also man sagt immer 10 Ärzte und Gott in Weiß und dann sind die alle top. Nee, manche sind also auch mit Glück geworden, manche haben keine Empathie, manche können das eine gut, aber das andere nicht. Da muss
Ja.
man auch seinen richtigen Handwerker oder seinen richtigen Begleiter raussuchen. Ne? Das ist wie bei Heilpraktikerin oder. Also,
Ja.
ja, das denke ich so. Ne? Also, du würdest wahrscheinlich auch nicht jeden Tischler in deinem Freundeskreis deinen Tisch machen lassen, sondern würdest dir auch einen aussuchen. Also, der am besten ist. Und ich denke, das sollte man im Gesundheitswesen auch machen können, dürfen. Ja, so eine Art Bewertung bei Google. 5,4, nee, geht nur bis 5,0.
Ja.
4,1 Sterne, ne? Und will man auch gerne das Restaurant nehmen mit 5,0 Sterne und natürlich will man auch gerne den Arzt nehmen mit 5,0 Sterne. Also.
Das stimmt schon, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube auch, gerade da finde ich Google gefährlich. Man muss sich immer sein eigenes Bild machen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und was dem einen liegt, liegt dem anderen nicht. Oder Das ist immer so schwierig mit den Bewertungen. Ich glaube,
Ja, Chemie und Empathie siehst du ja auch erst, wenn du ihm begegnest oder
genau.
wenn du ihr begegnest, ja.
Und jeder nimmt das anders wahr. Ne? Das darfst du nicht vergessen durch deine Erfahrungen und so weiter. Manche brauchen ja auch irgendwie so Ärzte, die knallhart sind, sage ich jetzt mal ganz grob, die sagen, wo es lang geht. Das ist eine Alterssache. Das
Die
will ich
wollen
damit
das
nicht.
auch.
Ganz im Gegenteil, ich bin für Empathie und es ist wichtig, in der Kommunikation eben auch positiv Beispiele zu bringen. Das war übrigens meine erste Onkologin, aber nicht im Krankenhaus. Und ich sage auch immer, ich glaube, ich hätte das nicht so gut mitgemacht, hätte ich nicht am Anfang diese tolle Onkologin gehabt. Also die, weil ich bin ja wie du oder wie die meisten auch, du bestimmt auch, wir sind ja vorher gesund gewesen. Wir sind ja ins kalte Wasser gesprungen und keine Krankenhauserfahrung, keine Arzterfahrung. Ich habe am Anfang gleich gedacht, ja, machen Sie mal. Also ich habe damit nicht so reingekniet wie du. Ich habe aber Glück gehabt mit der ersten Onkologin, die leider weggegangen ist. Aber das war so mein Aufbau. Die war auch die beste, die ich je hatte, weil die mich in meiner Persönlichkeit so unterstützt hat. Das war mir aber gar nicht bewusst. Das ist mir
Und dich
erst bewusst
mitgenommen hat.
durch meine Krankheitserfahrung und die Jahre danach.
Nee, das ist schön. Also, wie gesagt, ja, bei mir ist es dann tatsächlich, dass ich die Empathie oder die Verbindung fühlen muss dann, dass sich da jemand Mühe gibt, dass jemand sich einsetzt für mich. Genau, und dann finde ich das auch gut. Das kann man natürlich nicht über Empfehlungen von Google rausfinden, aber man kann schon mal rausfinden, wen kann man ansprechen, ne? Mit wem kann ich mich auseinandersetzen? Wer ist fachlich oder scheint fachlich schon so gut zu sein, dass ich jetzt noch abtesten kann, können wir zusammen arbeiten, ne?
Ja, das ist ein guter Wink, weil es hören sich wirklich viele Leute an, den Podcast, die vorher auch noch nicht damit konfrontiert gewesen sind, dass wir NNGM, werde ich erwähnen in den Show Notes,
Ja.
weil das ist ja auch eine gute Anlaufstelle, ne? Die sich dann halt einfach zusammengetan haben.
Ja, also absolut. Kannte ich vorher nicht.
Nee, ich auch.
Aber wenn du das machst und noch mehr bewirbst, das wird vielen helfen, ja.
Und zielgenau natürlich, weil du hast es auch, wie bist du denn auf zielgenau gekommen? Wir kommen jetzt so ins allgemeine Gespräch, aber es kommt, wie es
Ja.
kommt. Wie bist du darauf gestoßen? Weil, wie gesagt, wenn du erst ein einjähriges Jubiläum hast und schon so weit bist, dann musst du mir das mal erzählen. Wie kam das?
Das hat mir, glaube ich, meine Onkologin gesagt.
Ah.
Dann habe ich mich daran gewagt und gegoogelt. Und jetzt muss ich lügen, wenn ich angeschrieben habe, ob ich Julia oder Michaela, ich glaube, es war Michaela, und die dann gesagt haben, ja, komm doch in unsere Facebook-Gruppe. Und ich so, Facebook habe ich nicht, will ich auch eigentlich nicht rein. Und ja,
Ja.
musst du machen, denn die ganzen Gespräche und die ganzen Diskussionen finden alle da statt. Ja, und dann habe ich mich da angemeldet bei Facebook, bin da dann in die Gruppe gegangen bei Zielgenau, wo man fragen kann, ja, welche Nebenwirkungen hast du bei Tagrisso, ne? Dann gibt es eine eigene EGFR-Gruppe und. Ja,
Ja.
und dann bin ich eingetreten bei Zielgenau und auch bei BRCA, bei der BRCA-Netzwerk und auch bei BSL. Genau, habe mich da so ein bisschen als Mitglied dann ein bisschen engagiert, natürlich nicht im Vorstand und sowas, aber ich habe Fragen gestellt in den Foren und habe mich so ein bisschen da engagiert. Und ja, hat mir viel geholfen. So bin ich eigentlich durch Zielgenau, eigentlich durch Ärzte. Also ich meine Onkologin hat mir gesagt, dass es den Verein gibt, aber auch natürlich, weil ihr Krankenhaus oder sie an diesen Verbund NNGM angebunden ist, ne?
Ah,
Den kannte ich
okay.
vorher auch nicht. Ja.
Ja, dann hast du durch deine Eigeninitiative dann wirklich sehr viel Glück gehabt oder ein gutes Händchen, weil das ist ja alles auch noch nicht so selbstverständlich. Weil du kommst auch aus einer kleineren Stadt, oder? Habe ich
Ein
das?
Dorf. Wir sind 300 Einwohner oder 500 Einwohner. Also ich, wir, sehr kleines Nest, genau.
Bist das beste Beispiel, wie man sich doch bewegen muss, doch in das nächste Lungenkrebsfachzentrum zu gehen. Also ich glaube, da gibt es jetzt auch eine Studie, hat, glaube ich, die Julia gepostet, gell?
Ja.
Ärztezeitung, was das auch die Überlebensrate auf jeden Fall steigert. Das gibt es auch schon wissenschaftlich bewiesen.
Ja, und
Oder
ich.
auch statistisch.
Ja, genau. Ich will jetzt nicht irgendwelche falschen Zahlen posten, aber ich glaube, es war irgendwie 40% gehen nicht in ein Lungenzentrum oder so oder gehen nicht in ein Krebszentrum. Und das war schon, ja, fand ich erschreckend. Ja, genau. Das ist aber unsere Arbeit, Karin. Wir haben
Genau.
noch viel zu tun.
Genau. Und dann, das ist nämlich genau das Stichwort Arbeit. Du hast es schon öfter erwähnt. Du hast auch einen eigenen Podcast oder mit deiner Freundin zusammen. Das finde ich auch super spannend. Und wie kam es denn dazu? Also ich meine, den machst du ja auch schon länger. Also du hast dich schnell dazu entschieden, Podcast zu machen. Das hat bei mir ein bisschen
5 Monate.
gedauert, das waren auch noch andere Podcast-Zeiten.
Ja.
Erzähl mal bitte.
Ja, also das Ganze ist irgendwie angefangen. Ich wollte mein Erlebtes irgendwie aufschreiben. Das, so fing das eigentlich ganz an. Dann habe ich aber eine Seite in Word geschrieben, so DIN A4, und habe da schon keinen Bock mehr gehabt.
Ja.
Also habe ich gesagt, okay,
Erzählen.
einem liegt mir nicht. Also schreiben wir halt nicht. Und da war ich mit einem Kumpel essen. Und der meinte dann auch, ja, muss das aufschreiben. Habe ich gesagt, ja, weiß ich nicht, ist nicht so mein Ding. Ja, dann mach doch einen Podcast. Und habe ich gesagt, ja, dann mach du den Podcast doch mit mir. Ja, da haben so ein bisschen rumdiskutiert, und das ging dann so ein paar Wochen ins Land. Und dann kam er aber so zu der Entscheidung, dass er gesagt hat, du willst ja jede Woche einen Podcast aufnehmen, und das kann ich nicht mit Frau und Kind und Haus und allem drum und dran. Ich kann das alle paar Wochen mal machen, aber nicht in der Form, was du vorhast. Ja, gut. Dann habe ich aber irgendwie nicht aufgehört, habe bei uns auf dem Dachboden ein kleines Studio eingerichtet und habe dann mit Sarah eine Probefolge aufgenommen, um eigentlich die Technik zu prüfen, ob alles klappt, wie das mit dem Schneiden so geht. Und ich konnte ja nichts. Ich habe mir alles über YouTube selbst beigebracht praktisch. Und
Ja.
ja, ich meine, woher auch sonst, ne, Karin? Das ist, ja. Man will ja auch, oder man hat ja auch kaum Geld. Ich meine, das ganze Equipment, was ich mir gekauft habe, ist alles vom Krankentagegeld. Ja, das sieht ja auch anders aus als normal. Also wenn man normal im Berufsleben steht. Naja, und dann haben wir die Probefolge aufgenommen, und die war so gut, von Sarah auch, also dass meine Freundin da so ein Talent für hat, dass wir gleich 3 Folgen aufgenommen haben an dem Wochenende. Und diese 3 Folgen sollten eigentlich für meine Mutter sein.
Okay.
Denn die wusste nichts davon. Ich war also ein halbes Jahr schon an Krebs erkrankt, und sie
Echt?
wusste nichts, ja.
Warum?
Ja, weil mein Stiefvater gerade 2 Jahre vorher gestorben ist.
Hm.
Ja, das war also alles nicht so schön. Meine Oma, das war auch immer noch so ein Trauma von uns. Krebs war also irgendwie, ja, einfach nur Verderben, ne? Das war also wirklich Morphium und
Ja.
der hinscheidende Person. Das wollte ich ihr nicht antun, ohne dass ich irgendwie einen Plan habe. Ja. Und dann hat sich ja der Plan kam in Form von Tagrisso. Es hieß dann, ja, du kannst Tagrisso nehmen. Da, ja, fiel einem schon mal ein Stein vom Herzen, ne? Das war schon der erste Weg zur Besserung. Naja, und dann haben wir ihr die 3 Folgen als MP3 rübergegeben und haben gesagt, hör dir das mal an. Also haben gesagt, natürlich erstmal, ich hab Krebs, aber ja, hör dir erstmal die 3 Folgen an. Und dann haben wir gedacht, wenn jetzt jeder fragt, erzähl mal die Geschichte, dann können wir auch unserem Freundeskreis, weil meine Mutter die gehört hat, auch diese 3 Folgen anvertrauen. Und dann habe ich tatsächlich eine WhatsApp-Rundmail geschrieben, hier, hört euch das an. Es wusste keiner was.
Oh
Alle
Gott.
waren, ja.
Wow.
Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr fragen, aber hört euch erst die 3 Folgen an. Also schreibt mir jetzt nicht eine WhatsApp zurück, oh Gott, sondern hört euch die an. Und wenn ihr danach Fragen habt, dann könnt ihr kommen.
Okay.
Ja. Und ja, und dann fing das haben wir dann auch schon hochgeladen gehabt. Und dann kam, muss ich jetzt anlügen, aber irgendwie 2.000 oder 3.000 Downloads von diesen 3 Folgen.
Wow.
Ja. Genau, und dann haben wir weitergemacht. So ist das eigentlich angefangen. So ist der Podcast entstanden. Genau.
Super. Und das ist jetzt auch noch ein Thema, das habe ich quasi übersprungen. Wie war das? Arbeitest du noch?
Nee.
Oder wie war das? Also deine Familie hast du echt gut, ich verstehe das, durch diese ganzen Trauer deiner Familie, spät informiert. Jetzt gehst du ja seit dem Podcast, kann man auch sagen, dass du dann offener mit umgehst. Und wie reagiert dein Umfeld? Wie ist das?
Ja, das ist gemischt. Also, was heißt gemischt? Also, natürlich 90% lernen auch durch den Podcast, würde ich sagen, weil keiner von meinen Freunden oder Angehörigen hat die Erfahrung mit dieser Präzisionsonkologie, also mit diesen neuen Methoden, ne?
Klar.
Also, das ist für viele das Learning, dass es nicht nur Chemo gibt. Das ist auch ein, klar, ich habe 14 oder 15 Kilo abgenommen, also man sieht mir das auch äußerlich an.
Echt, hast du so viel
Ja,
abgenommen?
also, ja gut, ich verzichte auch komplett auf Zucker, auf
Ja.
Industriezucker. Das kann auch sein. Aber ich habe die Vermutung, dass so, ja, das Medikament auch irgendwie sehr auf die Muskeln irgendwie, ja, ich sag mal, auf Bewegungsapparat geht. Ich kann mich natürlich auch nicht so doll bewegen oder so stark wie vorher durch die Pleurodese. Also irgendwie, Karin, ist es eine Mixtur von vielen, ne? Ernährung, Medikament, eingeschränkte Bewegung, ne? Also, naja, jedenfalls habe ich so viel abgenommen und sah dann für die anderen auch anders aus, aber halt nicht krank. Aber für manche war weniger Gewicht halt, sah man dann schon die Krankheit an. Aber dass jemand trotzdem so gut aussieht von der, ich sag mal, Hautfarbe und Bewegung, also ich gehe nicht an Krücken oder muss im Rollstuhl, dass jemand physisch so fit ist und trotzdem Krebs hat, ist für viele unverständlich.
Absolut.
Es gibt
Weil du es
sogar.
immer mit Chemo verbindest, ne?
Ja,
Ausgemergelte
genau.
Haare und wir sehen sehr gesund aus. Also, wenn wir
Ja.
keine Phase haben.
Genau,
Guck
gut
mich.
aussehen meinte ich auch nicht mit Schönheit, sondern einfach nur fit. Man sieht einfach besser aus als das Bild, was sie vor sich haben. Sie haben vor sich, genau, die Chemo-Frisur und auch starken Gewichtsabnahme. Und da sind auch ein, zwei Sprüche gekommen, wie, ja, der ist ja gar nicht krank oder sowas. Wo du natürlich, das musst du überhören, das musst du einfach mit Dummheit abstrafen, sagen, ja, ist halt so, dann haben sie wohl den Podcast nicht gehört, weil sonst wüssten sie ja, was los ist, ne? Ja, aber eigentlich muss ich sagen, mehr als 90% oder 99% positiv. Also
Umgehen, also positiv natürlich nicht. Du meinst, dass die damit gut umgehen können oder so,
ja,
das.
genau, gut umgehen können und auch sagen, habe ich nicht gewusst, ich bin dann wissbegierig, will mehr wissen, könnte dieses Wissen auch für mich irgendwann einsetzen oder nutzen, ne? So
Wow.
reagieren die meisten, ja.
Wow. Also das ist ja interessant. Gut, du hast natürlich einen Podcast gemacht, mehr am Anfang oder machst du mehr? Bei mir ist es ja eher, dass ich so von meinen Gefühlen gesprochen habe, weil ich hatte ja so, bei mir war der Weg anders, aber ist ja auch egal, wir reden ja von dir. Aber du wohnst im Dorf mit 300 Leuten und die reden wirklich mit dir und nicht über dich. Also das ist so meine Erfahrung. Die Leute sprechen mich, obwohl ich ja auch so offensiv damit umgehe und sage, stellt mir Fragen. Also bei mir ist es überall Tabuthema.
Ja,
Absolut,
aber
auch Familie.
bei mir war es ja so,
Und
dass.
Kind, aber alles
Entschuldigung.
drumherum tabu. Wird
Nee,
nicht drüber
bei mir
gesprochen.
war es ja dieses Coming Out über den Podcast, ne? Also es waren tatsächlich ja drei Folgen, da waren fast 2,5 Stunden, wo sich die Leute dann damit befassen konnten. Also bei mir konnte, ja, ich sag mal, konnte ja keiner spekulieren, weil die Lebensgeschichte war ja auf Spotify, ne? Also. Ich konnte, oder das war ja das, was ich beabsichtigt habe, ich wollte nicht, dass Nachbarn und so zu meiner Mutter rennen und meine Mutter das 10-mal erklären muss und 10-mal weinen muss, sondern dass man sagen kann, hör den Podcast an und wenn du dennoch Fragen hast, dann frag mich.
Ja, kommen denn da Fragen? Also gehen Sie, dann weiß ja das ganze Dorf wahrscheinlich Bescheid, die
Ja.
300. Es hätte ja auch so vorher, hätte sich das auch schon rumgesprochen.
Ja.
Aber vermute ich mal, du kennst,
Ja.
wie verliebt ist. Aber werden dir viele Fragen gestellt? Ist das wirklich so? Gehen die Leute oft zu, wenn sie dir auf der Straße begegnest oder. Ich meine, klar, es ist nicht immer Thema auf Festen, auf Volksfesten, was weiß ich, Dorffeste, Geburtstage.
Nee, das ist tatsächlich so. Also die fragen sogar tatsächlich, wie geht's dir denn aktuell? Oder sagst du das, nee, umgekehrt, darf ich das jetzt schon wissen, bevor das im Podcast kommt? Also die sind wirklich sehr interessiert und die fragen auch zum Beispiel oder kommen auch her und wir haben zum Beispiel mit einer Rechtsanwältin jetzt eine Folge gehabt über Vorsorgevollmachten und sowas. Wir haben eine Folge gehabt mit einem Versicherungsberater, die ist entstanden, weil wir schützenfest am Tresen standen und von 8 Männern waren einer und ich, also zwei, die einzigen, die eine Berufsunfähigkeitsversicherung hatten. Und da habe ich gesagt, irgendwie musst du da was tun. Da haben wir auch eine Folge von gemacht und nach diesen Wissensfolgen kommen dann eher die Leute an und sagen, oh, habe ich gar nicht gewusst, dass man schon ab 18 eine Patientenverfügung braucht oder Oh, habe ich gar nicht gewusst, dass ja, ich eine BU brauche, ne? Also das, solche Meldungen kommen dann schon. Also die Fragen kommen an. Alle anderen Fragen, ich sag mal, kriege ich dann nicht oder werden vielleicht hinterm Rücken gestellt, ne? Also.
Also ist dann doch die Hemmschwelle doch groß. Krebs ist ja schon und Lungenkrebs ist schon ein riesiges Tabuthema, gell? Also über Gefühle sprechen oder über Krankheiten. Und das löst ja Ängsten aus bei den Leuten. Also hast du dieselbe Erfahrung. So direkt wird da auch nicht drüber gesprochen. Aber
Ja,
immerhin
also
ich.
von einigen direkt. Und ich glaube, dass die das hören, die Rückmeldung habe ich auch schon gekriegt, die werden dann von welchen gefragt, die es nicht hören. Also, wie ist denn der aktuelle Stand so, ne? Also, es wird schon, aber das kriegst du auch nicht raus. Also,
Nee.
ja, lass die Leute reden, ne? Das
Ja,
ist,
genau. Sehr, genau, wie die Ärzte immer
wie
sagen.
die
Genau.
Ärzte immer sagen, genau. Das
Die
ist
Ärzte, die
Thema.
Band, ne?
Ja, genau.
Hast du schon gecheckt, ja. Du, das, und das finde ich ja auch so toll. Hast du ja gestern gepostet. Es gibt sogar einen Kaffee mit deinem Podcast-Logo. Also, du hast da ganz nette Freunde oder Kumpel. Wie kam das denn?
Ja, unser Dorf ist tatsächlich, also obwohl wir nur so wenige sind, wir haben eigenen Käse, eigenes Fleisch, eigene Wurst, eigene Gemüseanbau im Ort, also viele Unternehmen. Wir haben aber tatsächlich ein Unternehmen, das nennt sich Rösthof. Also die haben einen Resthof übernommen und da ist jetzt eine Kaffeerösterei drin. Und mein Kumpel Tobi, dem habe ich dann die Idee vorgeschlagen, dass man einen Kaffee machen könnte, wo er dann eine Spende pro verkauften Glas an den Verein Zielgenau gibt. Ja, und
Cool.
dann hat sich Tobi dazu durchgerungen, sogar 1 € pro Glas zu geben. Also das ist viel mehr,
Echt?
als ich erwartet habe, ja. Das heißt, vor jedem verkauften Glas von dem Krebs was nun, so heißt ja unser Podcast, von dem Krebs was nun Kaffee pro Glas geht 1 € an Zielgenau. Also wieder die Organisation, die wir beide unterstützen.
Cool. Also Glas, meinst du jetzt eine Verpackung kaufen oder hat dein Kaffee und Tasse
Nee,
Kaffee?
genau. Das ist ein Glas mit Bohnen oder mit gemahlenen Bohnen, also mit Pulver. Je
Ach, der.
nachdem. Also,
Der macht es im Glas.
ja, genau, weil das ist ja Bio-Kaffee. Also
Ah,
kein Plastik dran und so, sondern es ist Glas, genau. Und ja, das kann man, ja, du hast es ja auch schon geteilt, das kann man tatsächlich bei ihm auf der Internetseite dann ordern. Oder im
genau.
Laden.
Gib mir, du musst mir alle Links schicken. Alles, was
Ja,
wir
mache
heute,
ich.
alle Facebook-Gruppen, alle Kaffeeröster und so weiter, mit allen, denen du connected bist. Ziegenau kommt auch rein, klar. Musst
Ja.
mir alle. Das wird noch ein bisschen, noch ein bisschen publiker machen wir das.
Ja, das ist schön. Ja, ich finde das auch toll, wie du dich einsetzt. Also, das muss man ja auch sagen über die Jahre, dass du so ein Durchhaltevermögen hast, auch den Podcast weiterzumachen. Ich weiß, wie schwer das ist. Also, wir müssen uns auch oftmals durchringen, alle 2 Wochen ein Skript zu schreiben, Gäste einzuladen, alles vorzubereiten. Wenn man Krebs hat, auch dann, wenn man schlechte Tage hat, das Ganze weiterzutreiben, ne? Also da nochmal Hut ab, Karin. Also ja, ich weiß, was das bedeutet. Ja.
Ja, ich mache es ja nicht mehr so regelmäßig, ich setze mich nicht unter Druck. Ich mache das ja so, wie es mir gefällt. Ich wollte ja auch schon überlegt, aufzuhören, weil es gibt so viele Podcasts. Aber dann treibt es mich doch weiter, gerade jetzt zum Lungenkrebsmonat und merke, doch, das ist so meine Lebensaufgabe, weißt du? Ich
Ja.
will aufhören über Lungenkrebs, ja. Aber
Du,
das
das
willst
ist
du
ja.
auch. Und ich finde das so gut, weil ich finde, Diversität, kann man da ja von Diversität sprechen, finde ich wichtig. Weil jeder bringt sich ein und jeder spricht wieder andere Leute an. Das ist total wichtig. Also je mehr an die Öffentlichkeit gehen, egal wie, so wie es einem liegt, umso besser, kann ich nur sagen.
So sehe ich das genauso. Ich denke, das ist genau das, was ich denke, je mehr wir bloß Leute erreichen, so war es ja auch, das ist das Ziel. Ich habe gesagt damals, wenn ich nur 3 Leute oder nur einen
Ja.
mit dem Podcast erreiche, der dann sagt, oh nee, ich hole mir doch nochmal eine Zweitmeinung oder ich gehe doch zum NNGM und mache mich da irgendwie schlau, wo ich hin soll, dann hat
Ja.
sich das für mich schon gelohnt, ne? Und wenn du nachher nur noch eine Folge im Monat machst oder ich auch nur noch eine Folge im Monat, dann ist das so, Karin. Aber das ist besser
Ah,
als nichts zu tun.
absolut. Also ich mache kaum noch Folgen und dann haue ich wieder raus, so wie die
Ja.
Energie da ist, wie mein Ziel gerade ist. Ja, super. Also Hut ab, dass du im ersten Jahr schon alles auf einmal machst, sagen wir mal so. Ganzheitlich engagieren, hier und da. Analyse. Hast du noch irgendwie zum Abschied, so zum Abschluss noch so, was würdest du den Menschen empfehlen da draußen? Ich meine, du hast schon vieles gesagt eigentlich, aber noch so ganz persönliche Worte, hast du da noch was zu sagen oder meinst du, es ist alles gesagt von deiner Seite aus?
Ja, ich könnte tatsächlich nur als Fazit von meinem Jahr jetzt mal, dass man tatsächlich sich immer weiter interessieren sollte. Also nicht aufhören. Man muss sich nicht verrückt machen, aber man kann über Studien suchen oder irgendwelche Webinare, die man dann mal besucht, sich immer weiter aufschlauen. Und bei mir war es wirklich so, es gab immer noch einen Punkt, den ich mehr machen konnte oder jetzt mehr weiß oder eine Person, die ich kennengelernt habe oder eine Vereinigung. Also ich glaube immer so ein bisschen am aktuellen Geschehen teilhaben, das ist nicht verkehrt. Das kann natürlich nicht jeder, aber man muss auch nicht alles selber machen. Man kann in die Gruppen reinschreiben, wenn man was braucht. Man kann die Studiensuchen anschreiben, wenn man irgendwie Unterstützung braucht. Man muss nur, ich sag mal, ja, den eigenen Lebensmut fassen und dabei bleiben, ne? Das würde ich nur raten. Nicht einigeln und sondern ruhig mit anderen sprechen, ruhig neue Möglichkeiten suchen. Ja, das ist das Einzige, was ich empfehle, weil das hat mir eigentlich, muss man so sagen, den Hintern gerettet. Dieses nicht aufhören, ne? Ja.
Ja,
Ja.
das finde ich sehr beeindruckend, wie gesagt, im ersten Jahr. Und ja, ich würde sagen, ich danke dir für dieses Gespräch und für deine Offenheit. Und wir lernen uns dann ja noch Gott sei Dank in ein paar Tagen auf der YesCon persönlich kennen.
Ich wollte, wir gehen sogar zum Essen, Karin.
Wir
Wir
gehen
gehen.
zusammen essen in der Gruppe der Lungenkrebsler haben uns
Genau.
organisiert. Das ist jetzt so, die Julia ist da sehr so die treibende Kraft, die das alles zusammenhält, ne?
Genau, wir sind Freitag zum Essen und gehen Samstag zusammen auf die YesCon. Genau.
Genau. Da bin ich ja dann, da bin ich an meinem Stand. Ihr besucht mich dann.
Genau, das K-Wort, genau.
Genau, das haben wir jetzt auch noch reingebracht fürs nächste Jahr. Und vielen lieben Dank fürs Gespräch und bis bald.
Danke,
Tschüss.
Karin. Ciao.